Das scheinen ja Personen daran teilzunehmen, die aus sehr unterschiedlichen politischen Hintergründen auch irgendwie kommen. Welche politischen Milieus beobachtest denn du da gerade aktuell?
Ja, ich gucke ja auch nur aus der Entfernung drauf. Also wir haben bei den Montagsmahnwachen 2014 eine Befragung gemacht. Das ist jetzt keine Basis, die ich habe, sondern ich kann mich nur auf das verlassen, was andere beobachtet haben und was ich so aus der Medienberichterstattung aus sozialen Medien ablese. Und da würde ich auch sagen, es ist ein sehr unterschiedliches Mischungsverhältnis von Gruppen, das auch kein einheitliches Bild ergibt, wenn man jetzt die unterschiedlichen Standorte miteinander vergleicht. Aber man hat doch überall ähnliche Milieus. Also das eine ist, man hat erstmal Leute, die sich unwohl fühlen mit der Situation gerade, die das Gefühl haben, das ist doch alles übertrieben. Wir haben doch eigentlich gar keine großen Probleme und es ist gar nicht so schlimm geworden, wie uns das prophezeit wurde. Und ich will jetzt mal wieder meine Ruhe haben und so weiterleben, wie das vorher der Fall war. Also da gibt es so ein bisschen dumpfen Unmut mit der Situation gerade. Aber das ist eben kein Milieu, sondern das sind Leute aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, die irgendwie dieses Unwohlsein haben. Und dann gibt es unterschiedliche Akteure, die das vorantreiben, die das erstmal medial vorangetrieben haben, indem sie das zu einem Thema gemacht haben, indem sie Informationen geteilt haben, die die offizielle Corona-Erklärung in Frage gestellt haben. Also zum Beispiel, ist denn das Virus tatsächlich so gefährlich, wie alle sagen? Und da haben sich ja sehr unterschiedliche Leute zu Wort gemeldet. Und es ist doch sehr auffällig gewesen, dass diese Positionen schon sehr breit geteilt worden sind. Wenn man an so jemanden denkt wie Wolfgang Budak, der vorher für die SPD Gesundheitspolitik gemacht hat, der hat tatsächlich einfach erstmal eine sehr breite Resonanz bekommen. Und dann gibt es sozusagen eindeutiger zuordnbare Akteure, die entweder aus der extremen Rechten kommen, aus der AfD, in deren Generalerzählung das einfach sehr gut reinpasst. Also wir haben eine Regierung, die uns unterdrückt, das Merkel-Regime, und die Medien hören im Grunde genommen nur auf diese Regierung und sind deren Handlanger. Und die Wahrheit wird den Bürgern verschwiegen. Das ist sozusagen bei der Flüchtlingspolitik so, das ist in der inneren Sicherheit so und das ist eben auch bei der Corona-Krise so. Also das sind sozusagen die Akteure, für die setzt sich dann eine Erzählung fort, die schon länger erzählt wird und eben in unterschiedlichen Politikfeldern auch vorangetrieben worden ist. Und dann gibt es eben die Akteure, die ganz klar Verschwörungsmythen verbreiten und die sind zum Teil identisch mit diesem rechtsextremen AfD-Milieu, aber nicht unbedingt die gleichen. Und da gibt es eben die Akteure, die sehr abstruse, zum Teil aber auch sozusagen eher plausible Versionen davon verbreiten, warum das alles eine große Verschwörung ist und diese Maßnahmen aufgezwungen werden, obwohl es eigentlich gar nicht notwendig wäre. Und diese unterschiedlichen Gruppen kommen jetzt bei diesen Demonstrationen zusammen. Zum Teil wird es sehr stark von der extremen Rechten beherrscht, das Bild, also indem die einfach Sprüche rufen, und das sind doch dann die üblichen Sprüche, also der Widerstand, wir sind das Volk, also das ist sozusagen das erprobte Repertoire aus den Pegida-Demonstrationen und aus anderen, an der neuen sozialen Bewegung von rechts erprobten Proteststrategien. Und da findet man eben auch einen Bezug auf die DDR, auf den jetzt viel deutlicher noch auf den NS, also den Vergleich der Bundesregierung mit dem NS und dem DDR-Regime. Und das sozusagen setzt eine Erzählung fort, die damals schon im Raum war.
Was würdest du sagen, was spielen denn da derzeit linke Akteuren auch oder auch linke Positionen für eine Rolle in diesen Protesten, die wir da sehen? Was ja dann irgendwie auch die Frage aufwirft, ob man in dem Fall der Proteste gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus auch von sowas wie einer Querfront sprechen kann.
Das ist was, was ich nicht so gut überblicke. Ich würde sagen, es gab ja sehr früh schon Proteste gegen die autoritäre Wendung von Corona-Maßnahmen, also da sozusagen Maßnahmen durchzusetzen, die nicht verhältnismäßig sind, die auch ungleichmäßig verteilt werden, also die eher linke Akteure treffen als andere. Und dafür gab es ja auch zahlreiche Beispiele. Also von den Seebrücke-Protesten sind viele eingeschränkt worden oder aufgelöst worden. Also da hat es schon genügt, dass man ein T-Shirt trug, auf dem nicht No One Behind stand, dass die Polizei einen ansprach und einen darum bat, es auszuziehen. Also es gab ja durchaus diese Grundrechtseinschränkungen, die sehr massiv waren. Und es gab auch eine Kritik von linken Akteuren daran. Und die Frage ist, also erstmal gibt es eine Veränderung über Zeit. Also diese Einschränkungen waren zu Beginn dieser Maßnahmen sehr viel strenger und wurden von der Polizei auch überinterpretiert zum Teil. Und die Situation hat sich ja jetzt deutlich entspannt. Also Proteste sind eigentlich in fast allen Bundesländern wieder möglich. Und andere Einschränkungen werden auch gelockert. Also insofern wird die Basis, auf denen diese Proteste stattfinden, auch immer brüchiger. Trotzdem gibt es eine große Wachsamkeit von linken Akteuren, so wie ich das sehe, da die Augen drauf zu halten und das mitzuverfolgen und eben auch darauf zu drängen, dass Grundrechtseinschränkungen nicht unverhältnismäßig werden, dass die nicht unbefristet sind und vor allen Dingen, dass sie auch alle Menschen oder gleich wenig betreffen. Also dass zum Beispiel das Recht auf körperliche Unversehrtheit in der Unterbringung von Geflüchteten genauso gilt wie in einem Krankenhaus. Und das sind sozusagen die Punkte, die jetzt im Kontext von Corona eingebracht worden sind von linken Protestakteuren. Inwiefern solche Akteure auch bei diesen Protestaktionen, über die wir jetzt sprechen, dabei sind, das kann ich schlichtweg nicht einschätzen. Ich habe sozusagen keine Transparente gesehen, die in die Richtung gehen. Es gibt einen Bezug auf das Grundgesetz, aber der ist sozusagen so offen, dass das Grundgesetz auch inzwischen von Neonazis verteilt wird und die darauf Bezug nehmen. Auch das ist keine neue Entwicklung. Also es gab es auch in den 70er Jahren schon, dass Neonazis das Grundgesetz für sich in Anspruch nehmen. Also insofern ist das für mich ziemlich diffus. Ich kann das nicht so richtig sagen. Es gibt einzelne Personen, die ursprünglich aus einem linken Kontext kommen in Berlin, die diese Demonstrationen angefangen haben oder die dazu aufgerufen haben, denen das aber inzwischen auch schon über den Kopf gewachsen ist. Also einer der Initiatoren hat jetzt am Samstag gerufen, Nazis raus, und ist dafür von den Teilnehmerinnen seiner Demonstration angegangen worden. Also da würde ich sagen, steht jetzt tatsächlich auch noch eine Klärung an. Und es gibt mit Sicherheit Leute, die sich als links verstehen, die mit Verschwörungstheorien kein Problem haben, die mit Antisemitismus kein Problem haben. Die artikulieren sich jetzt aber nicht dezidiert mit linken Themen, was jetzt für mich wäre, eben universelle Gültigkeit der Menschenrechte, eine Gerechtigkeitsperspektive, gerade für benachteiligte Gruppen. Also das sehe ich bei diesen Protesten einfach nicht sehr stark.
Blicken wir jetzt auf die aktuellen Proteste gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus und die Corona-SkeptikerInnen. Da ist es ja auch wichtig, daran zu erinnern, dass es ja auch schon früher so Berührungspunkte verschiedener politischer Lager gab. Zum Beispiel zu beobachten bei den Montagsmahnwachen gegen den Ukraine-Krieg 2014. Was symbolisieren denn diese Proteste damals für dich, für Protestbewegungen? Und ja, wo sind darin vielleicht auch ja Parallelen zu anderen Protesten in den letzten Jahren zu erkennen?
Also ich würde sagen, die Montagsmahnwachen sind Katalysator dafür gewesen, dass so eine reduzierte Form der Kritik, eine manichäische Kritik, also es gibt die Bösen, es gibt die Guten, die Presse, die Regierung, das sind die Bösen und wir hier auf der Straße, wir sind die Guten, die betrogen werden sollen. Also diese Form von Kritik ist durch die Montagsmahnwachen sehr stark in die Breite getragen worden. Und das erste Mal in der Form auch vermischt mit antisemitischen Verschwörungsmythen und anderen Verschwörungsgeschichten tatsächlich auch von vielen Leuten geteilt worden. Und die Montagsmahnwachen haben sozusagen nicht nur auf der Ebene des Protestes dazu geführt, dass das eine breitere Sichtbarkeit bekam, sondern auch was die Landschaft der Alternativmedien anging. Also KenFM zum Beispiel ist sozusagen das zentrale Sprachrohr der Montagsmahnwachen gewesen. Und Ken Jebsen hat sich diesen Themen immer wieder angenommen und hat immer so Akteure befragt, die ein breites Spektrum bedienen, die aber sich sozusagen in der Regel darin übereinstimmen, dass das, was sie erzählen, von den üblichen Medien nicht an die Öffentlichkeit gebracht wird und dass da eine Gegenöffentlichkeit hergestellt wird, die unterdrückt werden soll. Und wir hatten auch damals schon eine sehr ähnliche Dynamik wie auch jetzt, dass der Widerspruch, der bei diesen Demonstrationen gab, wo eben darauf hingewiesen wurde, ihr geht da mit Funktionären von der NPD zusammen, ihr lasst euch da einen antisemitischen Verschwörungsmythos erzählen und klatscht noch dazu, dass so eine Art von Kritik abgeblockt wurde und zu so einer Wagenburg-Mentalität geführt hat, wodurch die Leute haben sich bestätigt gefühlt durch die Kritik. Und diese Dynamik sehe ich jetzt auch, also wo das der kritische Umgang mit den Demonstrationen dazu führt, dass die daran Beteiligten sagen, wir scheinen ja recht zu haben, wenn alle gegen uns sind, dann gibt es tatsächlich eine Verschwörung der Mächtigen, der Meinungsmacherinnen gegen uns und wir sind weiter auf der richtigen Seite, wenn wir hier auf der Straße zusammenstehen.
Da finde ich es jetzt auch interessant, nochmal zu schauen, inwiefern haben denn dann solche Proteste, wie wir sie auch schon 2014 gesehen haben, auch so einen gesellschaftlichen Diskurs beeinflusst oder inwiefern kann man dann eben auch jetzt sagen, prägen solche Formen der Proteste auch von Corona-SkeptikerInnen einen gesellschaftlichen Diskurs? Da wurde ja jetzt auch in den vergangenen Tagen immer wieder auch von einer Spaltung der Gesellschaft gesprochen, die jetzt da geschehen würde. Wie würdest du solchen vielleicht Analysen dessen gegenüberstehen?
Ich glaube, es gibt ein paar Deutungsmuster, die bei den Montagsmahnwachen schon verbreitet wurden, die später bei Pegida eine Rolle gespielt haben und die jetzt auch bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen eine Rolle spielen. Also das eine ist eine generelle Feindschaft gegenüber dem etablierten journalistischen System. Also dass man sagt, Medien berichten einfach generell die Unwahrheit. Die sind gleichgeschaltet, sagt Ken Jebsen. Und das verdichtet sich dann in dem Begriff der Lügenpresse, der, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon bei den Montagsmahnwachen gerufen wurde und dann später bei Pegida sozusagen traurige Berühmtheit bekommen hat. Das andere ist eben dieses populistische Moment zu sagen, die Eliten verschwören sich gegen das einfache Volk und verschwören sich insofern, dass sie sozusagen ihre Interessen durchsetzen gegen die Interessen der einfachen Menschen. Das ist nie besonders konkret, sondern es ist ja gerade gewollt in dieser Allgemeinheit. Und auch das lässt sich eben auf verschiedene Themenfelder ausweiten und es wird in verschiedenen Themenfeldern genutzt. Das ist bei Pegida genauso wie damals bei den Montagsmahnwachen. Und das gleiche Argumentationsmuster findet man jetzt auch. Und das ist natürlich eine Form der Argumentation, wo man schwer gegen ankommt. Die ist schon imprägniert gegen die Kritik, weil alles, was man sagt, ist schon Teil der Verschwörung und der Verblendung durch die herrschenden Kräfte. Und das macht es schwierig, sozusagen auch Gegenstrategien zu finden. Das hat man bei Pegida gemerkt, dass im Grunde genommen alle ziemlich hilflos damit umgegangen sind. Und dem, was ich jetzt sehe, gibt es einen kleinen Lerneffekt. Also insofern, als dass es eher einen neutralen, aufklärischen Umgang gibt damit. Also wo darüber geredet wird, was von dem, was da erzählt wird, ist denn jetzt tatsächlich diskutabel und eine Frage, die sozusagen im demokratischen Diskurs beantwortet werden kann. Und was sind sozusagen Verschwörungsmythen, die anschlussfähig sind für Antisemitismus, die Menschengruppen per se verächtlich machen und so weiter. Also da finde ich, gibt es schon eine aufgeklärtere Perspektive, auch dass man ja nicht so schnell damit ist, die Leute einfach nur zu beschimpfen in Bausch und Bogen, sondern sich tatsächlich damit auseinanderzusetzen, was da die prägenden Momente sind und die prägenden Argumente.
Eine Bewertung, die ich heute las in der Mitteldeutschen Zeitung, war die nämlich des sachsen-anhaltinischen Innenministers Holger Stahlknecht von der CDU. Der sprach im Bezug auf die Protestierenden von sogenannten Extremisten, die bis ins bürgerliche Lager reichen würden. Das ist ja auch eine Form von Reaktion auf so Proteste wie jetzt gerade. Wie bewertest du denn so eine Kategorisierung, wie sie da Holger Stahlknecht getroffen hat?
Ich glaube, es ist wichtig, sauber zu sein und zu sagen, es gibt Leute, die kommen mit einer Agenda der extremen Rechten zu diesen Demonstrationen, die verteilen da Propagandamaterial, erzählen oder halten da auch Reden, wo sie auch recht unverblümt sozusagen die Demokratie der Bundesrepublik in Frage stellen, aber nicht sozusagen nur die Regierungspolitik, sondern im Prinzip demokratische Grundsätze in Frage stellen. Und es gibt eben die Leute, die Verschwörungstheorien verbreiten. Und das heißt aber nicht, dass alle Leute, die bei diesen Protesten sind, genau die gleichen Meinungen teilen. Aber wir sind eben gemeinsam mit diesen Leuten auf einer Demonstration. Und wenn sie solche Leute beklatschen, dann sind sie Teil des Problems. Das heißt nicht, dass sie sozusagen als in irgendeiner Art und Weise gebrandmarkt werden müssen, aber dass sie daran erinnert werden müssen, dass sie für Proteste, an denen sie beteiligt sind, selbst mitverantwortlich sind. Also das ist ja die Grundbedingung von Protest, dass die Leute, die daran beteiligt sind, die Verantwortung nicht abschieben können, als auch die Leute, die das organisieren. Ich kann jederzeit mich von der Protestveranstaltung wegbewegen, wenn von der Bühne antisemitische Verschwörungsmythen erzählt werden. Ich kann mich wegbewegen, wenn dann Neonazis die Szene beherrschen und die Polizei wegdrängen oder Journalisten angreifen. Und ich möchte, dass so etwas passiert, dann muss ich eine andere Demonstration organisieren und sozusagen klarstellen, dass sowas eben nicht geduldet wird.
Da hast du ja auch schon beim Blick in die Vergangenheit auf Phänomene wie die Montagsmahnwachen Pegida auch schon beschrieben, wie auch die Rolle von Medien diskutiert wurde innerhalb solcher Protestbewegungen und ja, die Medien auch häufig eine Angriffsfläche für Protestierende geworden sind. Aus diesen Erfahrungen lernt, welche Rolle spielen in deiner Meinung nach Medien in der Betrachtung und in der Diskussion von Protesten wie den vergangenen, aber eben auch in einer Diskussion der aktuellen Proteste gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus?
Also ich glaube, dass alternative Medien eine sehr große Rolle dabei gespielt haben, dass jetzt so viele Leute auf die Straße gehen. Also dass tatsächlich die Mobilisierung gar nicht so sehr über bestehende Netzwerke, Protestnetzwerke stattgefunden hat. Also das sind eher die sich jetzt dranhängen. Vor allen Dingen Neonazis, Hooligans, AfD-Milieu, Reichsbürger, die sozusagen protesterfahren sind, die an anderen Themen schon gearbeitet haben und für die das jetzt ein weiteres Thema ist, wo sie eine günstige Einflugschneise haben, um noch mehr Leute zu überzeugen oder mitzunehmen. Ich glaube, dass tatsächlich YouTube-Videos oder ja auch nur irgendwelche Memes, die über Facebook verbreitet wurden, eine große Rolle dabei gespielt haben, dass tatsächlich viele Menschen skeptisch geworden sind und unzufrieden geworden sind und dann die Maßnahmen grundsätzlich erstmal in Frage gestellt haben. Und deswegen würde ich sagen, ohne die Ausbreitung der Reichweite dieser Medien versteht man auch diese Proteste nicht. Grundsätzlich für alle die Situation, dass wir versuchen einzuordnen, was da passiert, versuchen abzuschätzen, welche politischen Maßnahmen sinnvoll sind, welche politischen Maßnahmen abgeleitet werden sollten aus den epidemiologischen Erkenntnissen, die wir haben. Und da gibt es einfach eine sehr große Unsicherheit. Die war auch in den traditionellen Medien zu spüren, wo sozusagen klar war, Standpunkte und das Wissen von Wissenschaftlerinnen ist zu diesem Zeitpunkt besonders wichtig. Nur haben wir sozusagen eine Zweiteilung. Es gibt die Epidemiologen und die Virologen, die in den klassischen Medien vorgekommen sind und die Wissenschaftler, aber nicht unbedingt Epidemiologen, die in den Alternativmedien mit abweichenden Meinungen zur Sprache gekommen sind. Und das ist eine Grundkonstellation, in der das erstmal schwierig ist, überhaupt sich ein Bild zu machen. Und da sind sozusagen unterschiedliche Medienkonsumentengruppen entstanden. Und die einen sind immer skeptischer geworden und die anderen sozusagen gehen davon aus, dass die Bundesregierung, und das ist ja die große Mehrheit, 80%, dass die Bundesregierung im Einklang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, das heißt vor allem virologischen und epidemiologischen Erkenntnissen, Maßnahmen beschließt. Und es gibt die andere Gruppe, die genau das eben in Frage stellt, dass das einen Zusammenhang hätte und dass das dann sinnvoll wäre in der Form.
Was du ja auch schon deutlich angesprochen hast, ist ja auch so eine Schwierigkeit in der Begegnung auf solche Argumentationsmuster, die wir da beobachten, Verschwörungstheorien. Es hat auch bei mir in meinem Umfeld auch in dem Gespräch darüber ja eine Ratlosigkeit teilweise irgendwie hervorgerufen, was denn dem irgendwie entgegnet werden kann, auch argumentativ, auf welcher Ebene. Hast du vielleicht Beispiele aus den vergangenen Jahren, wo du sagen würdest, da hat eine gelungene Entgegnung oder ein gelungener Umgang mit einzelnen Protesten stattgefunden?
Also ich glaube, zwei Sachen sind wichtig. Das eine ist tatsächlich differenziert zu reden und genau zu überlegen, wen spricht man gerade wie an. Und das andere ist tatsächlich, die Szene intensiv zu beobachten und zu gucken, wer sind bei einer Demonstration die Ordnerinnen und Ordner, wer sind die Rednerinnen, wo kommen die Themen, die da verhandelt werden oder die Argumentationsmuster, wo kommen die her? Genau das zu beobachten und dann auch öffentlich zu machen, ist ein wichtiger, also gerade bei den Montagsmahnwachen, ein ganz wichtiger Aspekt gewesen, dass es tatsächlich Leute gab, die dauerhaft dabei waren, die sich das angeguckt haben und eben darüber berichtet haben, welche konkreten Personen aus der NPD haben an der Demonstration teilgenommen, wer hat da gesprochen, was wurde da verbreitet in den Reden bei der Demonstration, welche Schilder wurden da gezeigt, und wenn das sozusagen klar ist, dann kann man auch den Charakter dieser Demonstration besser beschreiben. Und man kann besser beschreiben, wie die Argumentation verläuft, die da zu beobachten. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, ohne die man gar nicht so viel machen kann. Was natürlich immer wichtig ist, ist nachzufragen, was sozusagen konkrete Informationen sind oder konkrete Kritikpunkte. Ich kann natürlich und ich sollte auch Artikel 8 des Grundgesetzes, also die Versammlungsfreiheit, verteidigen gegen Eingriffe. Aber dann muss ich auch konkret werden und sagen, an welchem Punkt die eingeschränkt wird und was daran problematisch wird an der Einschränkung. Also es gibt immer auch begründete Einschränkungen von Grundrechten, die müssen aber sozusagen zeitlich begrenzt und verhältnismäßig sein. Und wenn das kritisiert wird und wenn das sozusagen auch begründet kritisiert werden kann, ist da ja überhaupt nicht gegen einzuwenden. Aber sozusagen allgemein zu sagen, das Grundgesetz wird hier verbogen und deswegen habe ich jetzt hier Anspruch auf Artikel 20, den Widerstandsartikel im Grundgesetz, das funktioniert nicht so leicht, weil in dem Widerstandsartikel steht eben auch drin, die Voraussetzung dafür ist, dass es jemanden gibt, der die Ordnung des Grundgesetzes umwerfen will, was, glaube ich, schwer zu vermitteln ist im Moment, und auf der anderen Seite, dass andere Mittel nicht ausgeschöpft worden sind, um das zu verhindern. Das Widerstandsrecht gilt nicht nur, weil man mit der Regierungspolitik unzufrieden ist. Das meint das Widerstandsrecht im Grundgesetz nicht. Deswegen ist es wichtig, immer genau nachzufragen und auch die Leute darauf festzunageln, was sie genau meinen.